Ostersonntag ist, was macht eigentlich Jesus, seit er wieder auferstanden ist. Und dazu lese ich den Text, wo nachher der Matthias darüber wird predigen, Römer 8, 31 bis 8, 38. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht im Psalm 44, 23, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Wir haben einen Text gewählt, Römer 8. Wo ein Zentraltext ist über die Auferstehung. Ich habe vor eineinhalb Jahren so ein dickes Buch gelesen über die ganze Auferstehung. Es ist unglaublich zu sehen, was Jesus ausgelöst hat mit dem, dass er aus dem Tod auferstanden ist. Und die Frage ist, was macht Jesus seit Ostern? Hockt er im Himmel und langweilt er sich? These 1, coacht er die Engel, weil die haben sehr viel zu tun, von denen gibt es genug, da ist er schon 2000 Jahre beschäftigt. Oder was macht er? Im Römer 8 gibt eine Antwort darauf, was Jesus macht seit seiner Auferstehung und Himmelfahrt. Ich komme noch darauf zu sprechen, warum ich Auferstehung und Himmelfahrt heute zusammen schaue, weil das der Paulus hier auch macht. Es hat ein Theologe gesagt, der Römerbrief in der Bibel, das ist ein kurzer Brief, ist im Grunde genommen der theologische Himalaya von der Bibel. Also das Himalaya-Gebirge ist das höchste Gebiet oder Gebirge von der ganzen Welt. Die meisten 8000er, 11 von 14 sind im Himalaya-Gebirge. Und der Mount Everest, hat er gesagt, das ist im Grunde genommen Römer Kapitel 8. Und der Gipfel von Mount Everest in der Bibel, das ist Vers 34. Der Andy Ryder hat den Text ausgelegt in seinem Buch, den ich gelesen habe, und er hat gesagt, die Zentralstellung von Römer 8 ist Vers 34. Und jetzt möchte ich den Vers nochmal aufnehmen, wir haben ihn schon gehört, weil dort ist der Nerv von der heutigen Frage, der heutigen Predigt. Wer will die Auserwählten verdammen? Die Frage, die Paulus stellt, ist, wenn jemand sein Leben Jesus anvertraut hat, wenn er Gott nachfolgen will, was kann ihn noch trennen? Was kann ihn noch scheiden? Gibt es irgendetwas, das ihn verurteilen kann? Irgendetwas, das ihn von Jesus wieder wegnehmen kann? Irgendetwas, das ihn aus der Hand von Gott reissen kann? Und ich merke, bei Leuten, die unterwegs sind im Glauben, ist das eine zentrale Frage. Für Leute, die auf der Suche sind im Glauben, was ist mit diesem Jesus? Was ist mit dieser Ostern? Wenn du da bist und irgendwie gar nicht so recht weißt, was ist mit dieser Ostern, darfst du auch zurücklehnen. Du darfst einfach mal hören, um was es eigentlich geht mit Ostern. Was ist eine Botschaft jetzt hier an die Auserwählten? Aber ich habe gemerkt, die Auserwählten sind, die fragen sich auch immer, bin ich wirklich gerettet? Habe ich irgendetwas gemacht? Oder Gedanken kommen, ich bin wahrscheinlich verloren? Und Paulus fragt das rhetorisch und er sagt, nichts kann dich scheiden. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja, aber mir selber kann man sich aus der Hand Gottes reissen. Aber das stimmt nicht. Weil Jesus sagt, niemand kann mich aus meiner Hand reissen und sie werden nie verloren gehen. Also auch ich selber nicht kann mich aus der Hand Gottes reissen, weil nie kann ich verloren gehen. Wenn ich mein Leben Jesus anvertraut habe, steht es da, wer will die Auserwählten Gottes verurteilen noch? Niemand mehr. Es geht nicht mehr. Dann geht der Paulus weiter. Also wer will die Auserwählten verdammen? Christus nämlich ist hier, der gestorben ist. Was ist nämlich auf fast jedem Gipfel, zumindest in der Schweiz, auf Mount Everest, haben sie es vergessen, oder es war zu hoch oben gewesen, hat hier niemand noch ein Kreuz, ja genau, ein Kreuz ist auf jedem Berggipfel. Vers 34 kommt mit dem Kreuz. Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Jesus ist in den Tod gegangen und er ist durch den Tod durchgegangen. Seine Liebe hat sich so gezeigt, dass er sich für uns hingegeben hat. Und dann macht der Paulus weiter. Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auferweckt ist. Jesus ist aus dem Tod auferstanden. Paulus wollte sagen, schau, deine Vergangenheit, die ist mit dem Kreuz untergegangen. Und deine Zukunft geht mit Auferstehung auf. Es hat einmal jemand gesagt, deine Vergangenheit zeigt, wer du heute bist. Aber die Gegenwart von der Auferstehung und was Jesus jetzt im Himmel macht, zeigt, was du in Zukunft kannst sein. Wir haben nämlich einen Jesus, der nicht Däumchen trägt im Himmel, sondern der Paulus geht jetzt weiter. Ja, vielmehr der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Der Paulus sieht hier Auferstehung und Himmelfahrt. Dass Jesus nach 40 Tagen nach der Auferstehung in den Himmel zurückkehrt, sieht er zusammen. Wie die meisten Fälle übrigens im Neuen Testament, wird Auferstehung und Himmelfahrt nicht auseinandergenommen. Das ist im Grunde ein Vorgang. Weil dort wird rechtlich vollzogen, was Jesus am Kreuz erkämpft hat. Sag's einmal, mit Auferstehung und Himmelfahrt wird rechtlich vollzogen, was an der Auferstehung passiert ist. Und ich möchte das darstellen und erklären, was so genau passiert ist. Es heisst, dass Jesus auferstanden ist und in den Himmel zurückgekehrt ist. Und dort, wie der Paulus sagt, wo wir gelesen haben, muss ich nicht mehr zeigen, ist schon gut, hat sich zur Rechten von Gottes gesetzt. Ich zeichne hier einen Thron, also es ist ein Thron, kein Tisch. Und Jesus, der sich zur Rechten gesetzt hat, und ich zeichne jetzt ihn hier links, einfach so, weil wir von vorne am Thron hinschauen, darum hockt er dann rechts von Gott. Jesus ist zur Rechten von Gott gesetzt worden. Und jetzt sagt der Paulus, und dort verwendet er sich für uns. Er ist an die rechte Stelle gesetzt worden und verwendet sich für uns. Das heisst, alle himmlischen Geschäfte laufen über Jesus. Darum sagt der christliche Glaube, es kommt nichts an Jesus vorbei. Er ist die Schaltstelle, er ist das Nadelöhr, er ist die Türöffnung zu Gott im Himmel. Er hat, das ist so wie der Josef im Alten Testament, eine Person, die ins ägyptische Reich ist gekommen und dort zur Rechten vom Pharao gesetzt ist worden. Ist die bevollmächtigte Person gewesen, zur Rechten vom Pharao. Wie der Daniel, der im babylonischen Reich ist gewesen und zur Rechten vom persischen König gesetzt ist worden. Das ist der Handlungsbevollmächtigte gewesen, der hat den Siegelring gehabt, mit dem er alles hat dürfen entscheiden. Es geht alles über Jesus. Was macht jetzt Jesus? Und es sind drei Sachen. Jesus ist Fürsprecher, Jesus ist Kämpfer und Jesus ist Bauherr. Die drei Punkte. Jesus ist Fürsprecher, Kämpfer und Bauherr da seit Ostern. Das möchte ich zusammen anschauen. Und ich lese 1. Johannes 2, Vers 1. Und wenn jemand sündigt, sagt Paulus. Sünd ist ein Problem, sagt Paulus für Christen. Es ist nicht nur ein Problem für Nicht-Christen, sonst ist für Christen genau gleiches Problem. Sünd ist nicht eine Banalität. Sondern Johannes sagt, Sünd ist ein Problem, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Wenn irgendetwas in unser Leben kommt, es vergiftet uns. Es ist nicht einfach eine Eigenschaft, wo wir sagen, ja, vor unserer Bekehrung, bevor wir uns zu Jesus hingegeben haben, dann ist das ein Problem gewesen und jetzt seither nicht mehr. Sondern Theologie ist umgekehrt. Sünd wird umso schlimmer nach unserer Bekehrung. Der Wilhelm Busch hat mir gesagt, vor meiner Bekehrung habe ich einfach fahrplanmäßig gesündigt. Aber nach meiner Bekehrung war immer ein Terroranschlag, war immer ein Verkehrsunfall, war immer ein Zugunglück. Es wird schlimmer. Und Johannes sagt, dass wenn jemand sündigt, es ist ein Problem. Aber was machen wir denn? Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus. Ich möchte das zeigen. Paulus und Johannes, die gehen von folgendem aus. wir haben wie zwei Realitäten. Unsere Realität, in der wir leben, und die himmlische Realität. Und er sagt jetzt, wenn wir sündigen, ist das ein Problem. Und zwar wieso? Ich lese Offenbarung 12, Vers 10 dazu. Der Verkläger, der Teufel, der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Da wird etwas Geheimnisvolles gesagt. Es wird gesagt, dass der Teufel Zugang hat zum himmlischen Thronsaal. Dass der Teufel Zugang hat zu Gott Vater und uns dort kommt verklagen. Im Augenblick, wo ein Christ sündigt, sieht das der Teufel und kommt vor Gott und klagt an. Und er sagt, du Gott, hast du da gesehen? Und der und, oder die sagt, er sagt dein Kind. Er oder die sagt, ich folge dir nach. Hast du das gesehen? Und weißt du, was Gott machen kann? Er kann nur bestätigen. Und Tränen laufen ihm über die Backen. Er kann sagen, ja, das ist eigentlich mein Kind. Das ist eigentlich meine Nachfolgerin. Und der Teufel kommt zurecht und klagt uns an. Und jetzt kommt Jesus als unser Fürsprecher, der uns bei Gott vertritt. Aber der entscheidende Punkt ist, dass wir da unten, wir haben erlebt, dass wir gesündigt haben. Gemerkt, wir haben uns von Gott abgewendet. Wir haben ihn nicht mehr gesucht. Wir haben vielleicht eine Sünde in unserem Leben angefangen zu dulden. Wir haben eine Unversöhnlichkeit, Ärger oder irgendetwas. Wo und Sünde ist nie eine Eigenschaft. Sünde ist immer eine Gefangenschaft. Sünde verfolgt uns immer. Sünde ist nicht nur etwas, das im himmlischen Bereich abgeht, sondern es zerstört unser irdisches, zerstört die Familie. Es zerstört, wir können nicht mehr in den Spiegel schauen. Wir wissen, unser Gewissen drückt uns. Das klebt an uns. Sünde ist nicht einfach etwas Nebensächliches, ist nicht etwas Banales. Sondern Sünde ist radikal. Sünde löst etwas aus im Himmel und es löst etwas aus bei uns. Es ist eine Gefangenschaft, es nimmt uns ein. Es nimmt uns wie von Gott weg, es nimmt uns Freude an Gott, Freude an der Bibel, Freude an der Gemeinde. Es löst uns ganz langsam. Es ist nicht etwas, was schnell passiert. Insofern ist es eine Banalität, aber es ist radikal in der Auswirkung. Und dann sagt Johannes, wenn wir gesündigt haben, dann sollen wir Jesus um Vergebung bitten. Wir sollen sagen, Jesus, ich bitte dich um Vergebung für das, was ich gemacht habe. Es tut mir leid, was ich begangen habe. Ich habe mich von dir abgewendet. Ich habe eigene Wege gesucht. Ich bin einen Ort gegangen, wo ich nicht hätte sollen. Bitte vergib mir. Ich habe es schon mal gesagt, das sind die vier schwierigsten Wörter, die es gibt. Es tut mir leid. Weil es kostet uns einen ganzen Stolz. Es kostet uns alles zu sagen, Entschuldigung. Ich glaube, der Heilige Geist möchte uns wie heute Morgen sagen, aber da drinnen liegt die Befreiung von einer Gefangenschaft. Weil im Augenblick, wo wir das sagen, Jesus, bitte vergib mir wegen Karfreitag, vergib mir wegen Ostern, dann tritt Jesus uns, vertritt uns Jesus vor Gott. Und danach kann er nämlich sagen, oder er hockt ja zu Rechten von Gott, dann muss er gar nicht viel anders machen. Kann er einfach so überstupfen. Er kann sagen, Gott, es ist alles vergeben. Es ist alles wieder in Ordnung. Es ist alles bereinigt. Und dann kann Gott dem Teufel den Laufpass geben. Und sagen, schau, der Grund von deiner Anklage ist rechtlich aufgehoben worden durch den Tod von Jesus. Und weil er jetzt mich vertritt. Weil er mich, den Matthias, darunter vertritt. Das ist, Jesus ist der Fürsprecher. Aber es sind die vier schwierigsten Wörter. Es tut mir leid. Ich bitte dich um Vergebung. Hey, ich habe da etwas falsch gemacht. Ich habe etwas Falsches gesagt. Es ist vielleicht auch nur falsch bei dir angekommen. Es tut mir leid dafür. Ich habe das bitter erlebt. Ich habe mir gesagt, Matthias, so viel an mir liegt, ich will immer bereit sein, Entschuldigung zu sagen. Zu sagen, hey, das war falsch von mir. Und letzten Herbst war das ganz mühsam gewesen. Wir haben einen Alpha-Life-Kurs gehabt, auch in der Gemeinde. Wir haben uns jeden Mittwoch versammelt. Und es war schwierig mit den Kindern daheim, Tohuwabohu. Und ich denke, meine Güte, gerade ausgerechnet, bevor dann irgendetwas in der Kirche ist. Das ist typisch, oder? Das passt irgendwie dazu. Wir haben uns noch verstritten und ich muss irgendwie im Streit aus dem Haus. Ich wollte zuerst in Ordnung machen, es ist nicht mehr gegangen. Ich wusste, ich muss da sein, ich komme da hoch. Wir haben zuerst noch die Lieder geübt für den Abend. Und danach habe ich mich an einem Punkt gegen das ganze Musikteam durchgesetzt. Ich habe nämlich ein musikalisches Highlight entdeckt und gefunden, dass wir das alle so machen. Ja. Und alle anderen waren dagegen gewesen. Irgendwie hat niemand der Leuchtung gehabt, außer dich. Und dann habe ich einfach, ich habe gesagt, ja, zumindest bin ich der Chef da jetzt vom Musikteam, jetzt machen wir das so. Und ich habe gemerkt, Mathis, das ist Ego-Kompensation. Das ist Ego-Kompensation. Ich habe dann ein klein beigegeben und gesagt, okay, komm, wir machen es, wie ihr es wollt, ist gut, Asche auf mein Haupt. Und dann habe ich so bei mir gedacht, okay, jetzt ist es ja gut. Oder jetzt, ich habe ja ein klein beigegeben, jetzt ist alles wieder bereinigt. Oder? Dann hat der Heilige Geist gesagt, nein, es ist noch nicht in Ordnung. Du musst nicht das Gefühl haben, dass es einfach da geklärt ist. Dass ich gesagt habe, Jesus, tut mir leid, Ego-Kompensation war, oder? Sondern die himmlische Realität braucht immer die Entsprechung in der irdischen Realität. Und dann war der härteste Gang ever in dieser Kirche. Und zwar habe ich alle geholt, die dabei waren, da im Musikteam, sogar die, die einfach dabei sind, gehockt, die schon da waren und es mitbekommen haben, habe ich sie alle in die Küche beordert. Der Weg in die Küche von da vorne war für mich steiler als die eigene Nordwand. Aber das ist der Weg vom Sagen, es tut mir leid. Er ist immer steil. Bin ich dort hinterher und gesagt, hey, es tut mir leid. Es ist einfach Ego-Kompensation. Ich kann mich nicht entschuldigen, es war einfach daneben gewesen. Bitte vergebt mir. Und da kommt eine Freiheit in dein Leben. Wenn du kannst sagen, es tut mir leid. Hey, sorry, ich habe gefehlt. Es war nicht in Ordnung gewesen. Plötzlich kannst du dir wieder in den Spiegel schauen. Plötzlich kommt Luft in dein Leben, weil da etwas passiert in der unsichtbaren und in der sichtbaren Welt. Sünde ist eine Gefangenschaft und sobald ich davon lasse, ist es eine Befreiung, ist eine Dynamik, ist das Leben, das in unser Leben kommt. Es ist unglaublich. Ich bin zwar kein Profi, aber wenn ich wandere, dann merke ich mir Folgendes. Wenn ein Stein in meinen Schuh kommt, ich sitze ab aufs nächste Bänkli, hol den Stein raus, küsse ihn und verabschiede ihn auf Nimmerwiedersehen. Und ich gemerkt, mit Sünden müssen wir genau gleich umgehen. Oder niemandem kommt es im Normalfall in den Sinn, ja, Stein, das ist wunderbar, dass du bei mir Heimat suchst. Also, ja, willkommen, oder? Und dann laufen wir noch 10 Kilometer. Aber ich gemerkt, gewisse machen das so in ihrem Leben. Mit der Sünde. Es kommt wie ein Stein ihres Leben in ihren Fuß und sie laufen und laufen, bis es ein Blotteren gibt, bis es anfängt zu eitern und bis man schlussendlich nur noch das Bein abschneiden kann. Und sie warten und warten. Ego, oder? Wenn man nie bereit ist, zu sagen, es tut mir leid, das war nicht in Ordnung. Der Peter Jenkins, der ist 1973 in den USA mit seinem Hund losgerannt. Er wollte ganz Amerika durchrennen. Er hat 4 Jahre lang gebraucht. 4000 Meilen hat er gemacht. Und er hat ihn immer wieder interviewt. Wie es gegangen ist und so weiter, Problem. Und wir haben festgestellt, es war in der Hitze von der Wüste, Wetterstürme, Schneestürme im Winter. Er ist 3-mal von Schlangen gebissen worden, von wilden Tieren angegriffen, einmal ausgeraubt, einmal niedergestochen, vom Auto angefahren und schlussendlich ist sein Hund gestorben. Und wie er das so erzählt hat, hat man gefragt, ja, und hast du nie aufgeben wollen? Und er hat doch einen Punkt, den ich aufgeben wollte. Jetzt will ich wissen, also in welchen von diesen 8 Punkten. Er hat gesagt, es war etwas viel Banaleres gewesen. Es war der elende Sand in meinen Füßen, in meinen Schuhen. Das ist der elende Sand. Er scheint banal, aber er ist radikal. Man hat das Gefühl, ach komm, jetzt ist es ja in Ordnung, oder es hat ja niemand gemerkt, oder die anderen haben es sicher schon wieder vergessen. Weißt, aber deine Seele vergisst es nicht. Und was in der himmlischen Realität vollzogen wird, muss auch in der irdischen Realität vollzogen werden. Und der kommt eine Freiheit in dein Leben. Und das ist Jesus der Fürsprecher. Das ist Jesus der Fürsprecher. Ich weiß, ich habe es eben schon erzählt mit dem «Es tut mir leid», aber es gibt ein paar, die haben es noch nicht gehört. «Es tut mir leid» sind die schwierigsten Wörter. Ich spiele mir keine Ahnung, bitte vergib mir. Es gibt unterschiedliche Fragen. Also, ein Pastor ist mal vor der Kirche gestanden, die Kinder sind dabei gewesen, im Fahrprogramm haben gefragt, Welches sind die vier schwierigsten Wörter, die es gibt auf dieser Welt? Oder, die Kinder wissen das, oder ist eine einfache Frage. Der hat einen Bub auf, mega energisch, und dachte, ah, super, da hat es einer, was weiss. Fragt, aber was sind die vier schwierigsten Wörter? Entschuldigung. Aber das gibt Kraft in unser Leben. Jesus ist Fürsprecher seit seiner Auferstehung. Das zweite, Jesus ist ein Kämpfer. In Lukas 22, Vers 31 und 32 sagt Jesus im Blick auf seinen Abschied, im Blick auf seine Kreuzigung und seine Auferstehung, sagt er zum Simon, einem von seinen Nachfolgern: Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Der Teufel ist nicht nur der, der uns verklagt, sondern der Teufel ist der, der uns angreift. Der Teufel kommt und will dich prüfen. Er fordert dich raus. Weißt du, im Teufel sein Anliegen ist, dass du entweder stehen bleibst oder dass du nicht mehr aufstehst. Hauptsache, dass er dich in Passivität hält, weil dann bist du nicht mehr gefährlich. Der Teufel greift nur die an, die gefährlich sind. Und ich habe gesagt, ich will gefährlich sein. Weißt du, ich will gefährlich sein für Jesus. Ich möchte für Jesus etwas bewegen in meinem Leben. Und dann kommt der Teufel und er probiert uns anzugreifen. Sein Sieg ist allein, wenn er unsere Passivität holen kann. Wenn wir irgendwo in eine Gemütlichkeit, in eine Gleichgültigkeit, in eine Tradition kommen, das ist ihm schon genug, weil dann sind wir nicht mehr gefährlich. Dann sind wir im Grunde genommen in seinem Boot. Aber er greift dort an, wo er weiss, es ist etwas zu holen. Und darum sagt Jesus: Simon, du wirst angefacht werden, aber ich kämpfe für dich. Jesus sagt, ich habe für dich gebetet. Das heisst wörtlich eigentlich, ich habe für dich gefleht. Da wird das intensivste Wort vom Gebet im Neuen Testament im Griechischen gebraucht. Ich habe mich für dich ereifert, eingesetzt, investiert bei Gott Vater, dass Gott ein Wunder macht, dass Gott hilft, dass Gott Stärke gibt, Frieden gibt, Ruhe gibt, dass da Kraft vom Himmel in dein Leben kommt. Ich kämpfe für dich. Ich setze mich für dich ein. Und wir brauchen das, einen Gott im Himmel, der uns hilft. Es wird immer so gesagt, Jesus ist doch das Lamm. Also das Lamm, das die Sünde von der Welt weggetragen hat an Karfreitag. Das ist das eine Bild in der Bibel, dass Jesus der war, der stellvertretend für uns alles auf sich genommen hat, gestorben ist. Aber das ist nur ein Bild, eine Tierbezeichnung, eine Metapher in der Bibel. Die zweite ist in Offenbarung, Jesus ist auch der Loi. Und Theologie sagt Folgendes: In seinem irdischen Leben war Jesus das Lamm. In seinem himmlischen Leben da ist er ein Loi. Und Hosea 11, Vers 10 heisst: Wie ein Loi wird Gott brüllen. Wie ein Loi brüllt Jesus. Er brüllt die Sachen an, die uns bedrängen in unserem Leben. Und das ist das, was Paulus sagt. Oder er fragt: Wer kann uns bedrängen? Wer kann uns trennen von Gott? Trübsal, Angst, Depression, Verfolgung, Leute, die etwas zu leid tun, Hunger, Blöße, Gefahr, Schwert, irgendetwas erfahrt weiter, gibt es irgendeinen Tod, Leben, Engel, Macht, Gewalt, sonst irgendetwas, das uns schaden kann, und sagt, nein, weil Jesus uns vertritt. Ich habe das zu meinem Gebet gemacht: Jesus, brüll meine Angst an. Brüll meine Gefahren an. Brüll meine Versuche. Oder wenn ein Leu brüllt, ja, es gibt drei verschiedene Arten, wie ein Leu brüllen kann, aber einer ist der Angriffsbrüll und der ist da gemeint: Brüll, Jesus, jetzt brüll du für mich. Jesus ist der Kämpfer. Und das ist das, was mir so hilft in meinem Leben. Das ist das, was dir helfen kann. Was auch immer ist, dass du innerlich kannst sagen: Jesus, brüll jetzt für mich. Er verwandelt sich, er investiert sich. Vers 37 im Römer Kapitel 8 sagt darum der Paulus: Aber in all dem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Wir triumphieren, weil Jesus brüllt für uns als Leu. Jesus ist Fürsprecher, er ist Kämpfer und jetzt das Letzte: Jesus ist der Bauherr. Ich lese dazu eine fantastische Stelle aus dem Johannesevangelium, wo viele Spekulationen ausgelöst hat, nämlich steht dort: In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen und ich gehe hin, Auferstehung und Himmelfahrt, euch die Städte zu bereiten. Was sagt da Jesus? Es ist Theorie aufgekommen, Jesus ist in den Himmel zurückgekehrt und hat angefangen zu bauen. Nämlich, den Himmel fängt er an zu bauen. Aber wenn man den Text ganz genau anschaut, dann kann das nicht genau sein. Weil es heisst, im Himmel sind schon die Wohnungen bereit. Ich gehe sie einfach einrichten. Also er ist Innenarchitekt eigentlich, Bauherr. Oder im Haus vom Vater sind viele Wohnungen, aber ich gehe jetzt hin, deinen Platz vorzubereiten. Was bedeutet es, was Jesus genau? Das ist eine Metapher. Die müssen wir richtig verstehen, es gibt drei Erklärungen. Nämlich das Wort für Wohnungen da, es sind viele Wohnungen, ist ein ganz außergewöhnliches Wort und bedeutet entweder erstens Zonen. Also bei Gott Vater im Himmel gibt es wie Zonen. Das ist die Anspielung an die Tempelarchitektur. Da hat es nämlich einen Vorhof gehabt, dann einen Innenhof, dann das Heiligste und dann das Allerheiligste. Man ist immer näher zu Gott gekommen. Immer näher geladen worden. Aber nur der hohe Priester hat bis ins Innerste können. Und jetzt sagt er Jesus zu ganz einfachen Fischern. Keine Studierte, keine Intellektuelle. Er sagt ihnen, schau, ich hole euch zum Innersten. Ich hole euch durch alle Zonen durch. Ich hole euch zu Gott in die allernächste Nähe. Jesus sagt, ich möchte nicht nur, dass ihr in Ewigkeit ihr bei Gott sind, sondern ich möchte das schon jetzt in eurem Leben. Ihr dürft immer näher kommen zu Gott. Gottes Wunsch, Jesu Wunsch ist, dass wenn du jetzt hier auf dieser Erde lebst, dass du immer näher zu Jesus kommst. Immer eine tiefere Freude darfst du bekommen. Immer mehr darfst du erleben, der Gott ist an meiner Seite. Er hilft mir, er stärkt mich. Er geht mit mir durch dick und dünn. Das ist die erste Bedeutung. Es gibt wie Zonen. Die zweite ist, die ist gegenständig, er bereitet das Haus vor, er richtet es ein. Da spielt Jesus an die Hochzeitstradition an. Und zwar ist die so gegangen, dass wenn man sich verlobt hat und hat wollte heiraten, hat man sich zuerst verlobt. Und dann ist der Mann gegangen, hat Ade gesagt, oder hat ja die Sache geritzt und geregelt, hat die Sache eigentlich schon in der Tasche gehabt, oder? Dann ist er gegangen und hat das Häuschen angefangen zu bauen. Und wenn er das Haus fertig gehabt hat, hat er seine Verlobte können heimholen. Von dort kommt dann der Begriff, ich hole jemanden heim, oder? Dann hat man sie heimgeholt, weil man das Haus eingerichtet hat. Jetzt haben wir sie bauen, dazumal. Ich habe gesagt, ich mache das nicht mehr so, und zwar aus zwei Gründen. Der erste Grund war, ich werde Pension erhalten, bevor ich ein Haus gebaut habe und circa heimholen kann. Und zweitens, ich habe es versucht im Wald mit einer Hütte und die ist kläglich gescheitert. Also habe ich das nicht mehr so gemacht. Aber trotzdem war es so, oder? Mit ein Haus gebaut und dann heimgeholt. Und Jesus spielt das an. Das Haus ist zwar schon gebaut im Himmel, aber ich richte es für euch ein. Es ist die Botschaft von Jesus, das Beste kommt noch. Ich hole euch noch. Ich komme noch, auch wenn es manchmal jetzt so scheint, das wäre nicht da. Ich setze alles da drauf auf den Moment. Ich richte alles ein. Ich mache es schön, ich mache es gut. Das Beste kommt noch. Das ist eine Zusage, die auch für jetzt gilt. In allem in unserem Leben sorgt Gott für uns. Im Hintergrund ist er schon vorbereitet. Ich habe neu bei mir am Bildschirm Hintergrund einen Text oben aufgeschrieben. Alles macht mich besser. Weil ich weiss, Jesus schafft da dran. Er ist schon die Städte am Vorbereiten. Oder das ist das, was der Paulus sagt im Vers 28. Alle Dinge verarbeitet Gott zum Besten in meinem Leben. Alles. Alles. Auch das Schlechte. Alles. Das ist die zweite Bedeutung. Und die dritte, die ist eigentlich ganz einfach. Jesus sagt, es gibt einen Platz für dich im Himmel. Im Himmel ist ein Platz bereit für dich. Und er sagt, schau, es ist alles bereit. Es ist alles bereit. Da hast du alles, was du brauchst. Alles ist bereit. Komm nur und empfange es. Alles ist bereit. Jesus hat einmal das Gleichnis erzählt, genau von dem Hochzeitsfest. Und wo er die Leute dazu dann einlädt und sie einholt. Und sagt, sie sind Platz bereit. Und dann sagt Jesus etwas Eindrückliches in Lukas 14, Vers 17, komm, es ist alles bereit für dich. Komm, es ist alles bereit bei Jesus. Komm endlich. Komm zu Jesus. Er ist rettig für dein Leben. Komm zu Jesus. Es ist das Beste, was du haben kannst. Komm zu Jesus. Neben dem Gehbefehl ist der Kommbefehl der häufigste Bibel. Weil du sollst kommen zu Jesus. Jesus hat alles gemacht. Komm zu ihm. Aber es ist mega eindrücklich in dieser Geschichte, die dort Jesus erzählt, wo er sagt, komm, es ist ein Platz. Es ist ein Platz für dich persönlich. Bereit, sagt er. Aber der Platz wird besetzt, wenn du nicht kommst. Da sagt Jesus etwas mega Krasses. Er sagt, du hast einen Platz im Himmel. Aber wenn du nicht wirst kommen, dann wird jemand anders dort hingesetzt werden. Stell dir vor, wir kommen im Himmel Und dann sehen wir, unseren Stuhl lädt. Und der steht reserviert. Aber für jemand anderes. Und ich möchte dich fragen, hast du deinen Platz frei gemacht im Himmel für dich? Hat Jesus den Platz vorbereitet für dich? Oder kümmerst du dich nicht um den Platz? Jemand anderes wird einen hocken. Nimm den Platz. Komm, es ist alles bereit. Es ist alles bereit. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass Ostern, dass Himmelfahrt uns wirklich den Himmel aufmacht. Dass Realität in unser Leben kommt. Eine rechtliche Realität jetzt schon, mit der Vergebung, mit unserem Zugang in den Himmel. Und eine sichtbare Realität, die einst wird kommen. Dass uns ein Zugang, ein Platz gemacht ist. Jesus, du redest vielleicht heute ganz persönlich. Du sagst, Mathis, nennst den Namen und sagst, es ist da ein Platz für dich. Komm zu mir, komm, es ist alles bereit. Jesus, ich danke dir, dass wir uns auf dich ausrichten dürfen. Wenn wir an dieser Ostern vielleicht uns ganz neu dir geben. Ich bete für die Personen, die das jetzt wie machen wollen, die persönlich sagen wollen, und bete mit mir mit. Jesus, ich gebe dir mein Leben ganz neu. Bitte vergib mir. Nimm mein Leben. Und gib uns in die Kraft, dass auch in der irdischen Realität doppelt gemoppelt hält, besser auch die zu bereinigen. Geh in Ordnung tun. Und erlebe, dass deine Kraft, dein Frieden, deine Ruhe in unser Leben kommt. Jesus, ich weihe mich dir ganz neu, wie du dein ganzes Leben auch mir geweiht hast. Dich verwende Tag für Tag für mich. Jesus, wir wollen dich anbeten, wir wollen dich gross machen, wir wollen dich bitten, dass du gross wirst bei uns, in unserem Leben gross wirst. Komm, es ist alles bereit. Komm zu Jesus. Amen.